D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Hallo. Nach dem Spiel Deutschland-USA finden wir es nur konsequent, auch von Deutschland aus in die USA zu schalten.
Dort treffen wir auf die freie Medienjournalistin Ulrike Langer. Vor einigen Jahren hat sie sich gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Tageszeitungen, Zeilengeld, ich möchte meinen journalistischen Alltag verbessern.
Und das hat sie auch geschafft. Ihr persönliches Blog hat dabei eine große Rolle gespielt. Und inzwischen kann sie sich ihre Auftraggeber meistens aussuchen. Mittlerweile arbeitet sie aber nicht mehr von Köln aus, sondern aus den USA.
Die spannende Geschichte von der Journalistin Ulrike Langer hört ihr jetzt in eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Gabor Steingart. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Handelsblatt veröffentlichte in dieser Woche in der FAZ einen viel beachteten Beitrag, in dem er sich kritisch mit Google auseinandersetzt und zu einem digitalen Freiheitskampf aufruft. Die Begründung? Der große Einfluss, den der Internetkonzern auf uns habe, sei, so Steingart, nämlich gar nicht Googles eigene Macht. Diese gehöre eigentlich den Verlagen. Denn, Zitat, von den vielen Millionen deutschen Dokumenten, die das Google-Archiv auf seinen Servern bereithält, stammt kein einziger Text von einem Google-Mitarbeiter, sondern alles, was da an Artikeln begeistert, polarisiert, langweilt oder einfach nur informiert, ist von den Autoren deutscher Verlage in deutscher Sprache erstellt worden.
Die zweite Meinung
kommt heute von Mario Sixtus, der Journalist, der sich unter anderem als elektrischer Reporter mit dem Internet und dem digitalen Wandel beschäftigt, wollte scheinbar erst gar nicht glauben, dass der Handelsblatt-Herausgeber dies tatsächlich so geschrieben haben soll. Umso kritischer fällt sein Kommentar zu Gabor Steingart aus, Zitat: Herr Steingart behauptet hier nichts anderes, als dass sämtliche deutschsprachigen Artikel, die Google indiziert hat, ihren Ursprung in deutschen Zeitungsverlagshäusern haben. Laut dieser Aussage gibt es im deutschsprachigen Internet keine Uniserver voller Diplom- und Hausarbeiten, keine Plätzchen- und Risotto-Rezepte von leidenschaftlichen Amateurbäckerinnen und Köchinnen, keine Tipps für japanische Restaurants auf Yelp, keine Buchkritiken auf Lovebooks oder Amazon, keine Reisefotografie, Kino, Theaterpolitik und Strickblocks. Lieber Herr Steingart, in Ihrem Internet möchte ich nicht leben. Genau das ist nämlich auch das Narrativ, mit dem die Verlage das sogenannte Leistungsschutzrecht herbeilobbyiert haben.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin.
Wir sind ja seit jeher ein Medienmagazin, das euch nicht nur Woche für Woche die wichtigsten Medienthemen filtert und aufbereitet. Wir wollen auch Motivationshilfe für all die sein, die bald was mit Medien machen möchten oder schon lange was mit Medien machen und etwas Anschub brauchen.
Wir nutzen heute die Zeit und möchten euch jemanden genauer vorstellen. Wenn ihr euch für Medien interessiert, in den sozialen Netzwerken oder auf Branchentreffen unterwegs seid, seid ihr bestimmt schon auf diesen Namen gestoßen, Ulrike Langer.
Sie ist heute Fachjournalistin, die sich auf den Medienwandel fokussiert hat. Doch das war nicht immer so. Lange hat sie bei der Tageszeitung gearbeitet und dann kamen Fachthemen hinzu. Aber irgendwann hat sie gesagt, jetzt ist Schluss mit Geld.
Einige nennen das, was sie macht, Unternehmerjournalismus. Ihr persönliches Blog hat bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung eine große Rolle gespielt. Und wie das genau funktioniert, das wollen wir heute von ihr lernen.
Wir sprechen jetzt mit Ulrike Langer in Seattle. Dort ist ja noch Vormittag, deswegen guten Morgen, Ulrike.
Guten Abend nach Deutschland.
Wir wollen das vielleicht gerade mal ganz kurz klären, wo wir hier so zusammensitzen. Der Herr Pähler ist per Skype zugeschaltet, Ulrike auch. Deswegen klingt das vielleicht heute ein bisschen unterschiedlich. Wegen des Fußballspiels haben wir vorsichtshalber die Sendung aufgezeichnet, nur damit ihr Bescheid wisst.
Das heißt, jetzt haben wir diese Formalitäten geklärt und wir können tatsächlich ins inhaltliche Gespräch einsteigen. Und ich glaube, wir fangen direkt an, Ulrike, mit der allumfassenden Frage. Wolltest du eigentlich schon immer was mit Medien machen?
Nein, ich wollte Lehrerin werden. Ich habe in der Tat auch das erste Staatsexamen gemacht, Anglistik und Germanistik, und habe im Examen gedacht, okay, das ziehe ich jetzt noch durch, aber danach suche ich mir was Spannenderes. Und dann wollte ich immer noch nicht Journalistin werden, sondern bin erstmal für ein halbes Jahr in die USA gegangen und habe Umweltschutz-PR gemacht in Los Angeles und in San Francisco. Und dann bin ich zurückgekommen und habe einen Job angenommen im Archiv des Bonner Büros. Das war ja damals noch das Korrespondentenbüro, Bonner Büro der US-Wirtschaftszeitschrift Business Week. Und da habe ich angefangen mit dem Journalismus.
Aber wenn du sagst, du hast den Job angenommen, war das denn so einfach damals?
Ja, es war ein Aushilfsjob und von da aus bin ich reingewachsen. Ich sollte ja ursprünglich nur das Archiv führen. Dann haben die aber gemerkt, dass ich fließend Englisch kann. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und dann habe ich kleinere Beiträge für die Wissenschaftsseite geschrieben. Und mein erster journalistischer Beitrag war insofern nicht auf Deutsch über die sprichwörtlichen Kaninchenzüchter, sondern auf Englisch über Stress bei Schweinen. Das wurde veröffentlicht.
Immerhin auch Tiere.
Ja, auch Tiere, genau. Dummerweise, da habe ich also mehrfach solche kleineren Schnipsel geschrieben, solche kleinen Meldungen, die wurden saugut bezahlt. Der Scheck kam immer aus den USA. Aber das wurde alles unter dem Namen des Redakteurs veröffentlicht, auf einer Doppelseite. Und so viel wusste ich dann inzwischen, wenn ich Journalistin werden will, dann brauche ich eine Mappe. Damals, das war 1989, da brauchte man eine analoge Mappe voller kleiner Meldungen, die man selbst geschrieben hat mit der Autorenzeile drüber. Dann bin ich zum Bonner Generalanzeiger gegangen und habe dann doch über die Kaninchenzüchter geschrieben.
Das ist mit der Mappe musst du mir noch mal kurz erklären. Also war das sozusagen wie heute so von einem Kunststudenten oder von einer Modedesignerin, wo die dann so ihre Entwürfe drin haben und die dann vorzeigen? Oder wie hat das funktioniert?
Ja, also heute braucht man natürlich eine Website oder einen Blog oder überhaupt eine About-Me-Page, wo man auf seine digitalen Präsenzen hinweist und über das, auf das, was man im Netz geleistet hat. Das gab es ja noch nicht. Damals sammelte man die Veröffentlichungen, die man schon hat. Und mit diesen Veröffentlichungen konnte man zu anderen Redaktionen hingehen und sagen, hier, das habe ich schon gemacht und bitte gebt mir einen Job oder engagiert mich als freie Mitarbeiterin. Und der Bonner Generalanzeiger, also dem bin ich dafür heute noch dankbar. Ich hatte bei denen nie ein Praktikum gemacht. Die haben mich als freie Mitarbeiterin genommen. Und da ich ja nicht mehr studiert habe, ich hatte ja schon Examen, konnte ich da Vollzeit relativ schnell aufsteigen und habe dann auch ein Volontariat von denen angeboten bekommen. Und diese 2 Jahre Volontariat sind übrigens meine einzigen 2 Jahre Festanstellung in meinem Leben.
Aber war das ungewöhnlich, damals dann direkt frei weiterzuarbeiten oder war das auch schon normal, nach dem Volo dann frei unterwegs zu sein?
Ich habe nebenher immer schon frei gearbeitet. Ich wollte eigentlich, als ich mich dann entschlossen hatte, ich werde Journalistin, kam für mich gar nichts anderes als frei zu arbeiten in Frage. Es war gerade die Umbruchphase. Also es wurden in meinem Volo-Jahrgang niemand übernommen. Einige haben dann hinterher doch noch geschafft, eine Festanstellung beim Generalanzeiger zu bekommen, allerdings auf einem Weg, der für mich nicht der richtige gewesen wäre, nämlich erst einmal in der Verlagsbeilage 3 Jahre, also das sind die Sonderveröffentlichungen. Das wollte ich nicht. Und ich wollte mich auch thematisch stärker fokussieren, wollte nicht im Lokaljournalismus bleiben. Nee, ich bin also nach dem Volontariat, wir haben dann 1994, bin ich nicht übernommen worden, sondern habe ein Fellowship bekommen, Arthur F. Burns Fellowship, und habe mehrere Monate als Reporterin beim Oregonian an der Westküste gearbeitet. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich mich auf Medienjournalismus spezialisiert, frei.
Das ist ganz interessant, so dieser Punkt Auslandsstation, das zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden durch dein Leben, habe ich das Gefühl.
Ja, das schon. Und das Verwunderliche ist auch eher, dass es so lange gedauert hat. Also ich habe vor 3 Jahren bin ich in die USA gegangen, nach Seattle als freie Korrespondentin. Also der 3. Jahrestag, der kommt jetzt bald. Und das ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe in meinem Leben. Und seitdem bin ich natürlich thematisch noch fokussierter. Also Medienjournalistin im allgemeinen Sinne, das umfasst ja Medienkritiken und den Wandel, den kritischen Blick des Journalismus, wie ihn zum Beispiel einen Stefan Niggemeier hat. Also so etwas mache ich eigentlich gar nicht, sondern ich befasse mich ausschließlich mit journalistischen Innovationen und berichte darüber allerdings nicht mehr nur rein journalistisch im engeren Sinne, sondern ich mache inzwischen, habe mir jetzt sehr viele Hüte aufgesetzt. Ich mache sehr viel mehr inzwischen damit.
Das schauen wir uns ja auch gleich noch an, aber lass uns da nochmal ein bisschen zurückreisen. Wie war dann so der Punkt, als du gesagt hast, okay, so aus dem Tagesaktuellen möchte ich eher raus, ich möchte mich spezialisieren, und dann hast du dich ja auch schon ziemlich schnell auf die Medien spezialisiert. Da hast du wahrscheinlich erst nochmal ganz andere Sachen gemacht. War es dann doch eher so die Kritik, die dort erschienen ist, oder wie war das damals so von dem, was gefragt war und möglich war?
Das war eine goldene Zeit. Das war Anfang der 90er Jahre, habe ich angefangen, über die Fernsehwirtschaft mehr zu schreiben. Das war so die Zeit, wo die Privatsender groß wurden. Rund um den WDR, aber vor allem rund um RTL entstanden vor allem im Kölner Raum diese ganzen Fließbandfernsehfabriken. In Hürth die Wellblechstudios. Und man konnte da damals einfach reinmarschieren, auch noch bei einer laufenden Staffel eine Reportage darüber schreiben, wie die Dreharbeiten für Samstag Nacht sind. Es gab mal eine Comedy-Show bei RTL, die nannte sich RTL Samstagnacht. Da ist zum Beispiel Wigald Boning groß geworden. Und das hat gut funktioniert. Ich habe solche Reportagen geschrieben und habe die an viele verschiedene Tageszeitungen verkauft und dachte ich, wow, ich bin hier am richtigen Ort in Köln. Hier gerät gerade die Post ab, die Fernsehwirtschaft wächst. Damals auch viele Fernsehkritiken geschrieben. Aber nach und nach hat mich dann das, was auf dem Fernsehbildschirm passiert, nicht mehr so interessiert wie das, was dahinter passiert. Also die Strukturen, die Wirtschaft, die Medienpolitik, das fand ich dann viel spannender.
War das denn aber eigentlich, wie du das beschreibst, ich sag mal, ist es ja ein längerer Prozess gewesen, aber war es denn an einem gewissen Punkt auch eine sehr bewusste Entscheidung oder ist es rückblickend betrachtet eigentlich nur so gekommen, weil du dich hast von deinen Interessen leiten lassen?
Strategisch war da gar nichts. Ich habe mich wirklich von Interessen leiten lassen. Was macht mir Spaß? Was begeistert mich selbst? Das ist eigentlich immer meine Maxime gewesen. Also nur das, was mich auch fasziniert, kann ich auch glaubwürdig, darüber kann ich glaubwürdig schreiben. Und mit allem anderen, was mich nicht begeistert, muss ich sagen, quäle ich mich, wenn ich dann doch mal sowas mache.
Das ist ja dann ganz spannend. Irgendwann gab es ja dann mal so den Punkt, wo du gesagt hast, so, ich brauche jetzt eine Veränderung, ich brauche irgendwie ein Reset. Was ist so in den Monaten oder vielleicht auch Jahren vorher passiert? Was hat dich dann am Ende genervt, als vielleicht so der Schein von dem goldenen Fernsehzeitalter des Privatfernsehens vorüber war? Da sind ja noch ein paar Jährchen vergangen.
Ja, ich habe allerdings dann auch schon mehr über Medienpolitik, Medienwirtschaft, zunehmend auch über das Internet berichtet. Allerdings habe ich immer weniger Fernsehen geguckt, also mittlerweile nur noch bei Live-Ereignissen. Wir haben ja auch gar kein Fernsehen, also das wenn dann über einen Livestream. Ansonsten reicht Hulu Plus und Amazon Prime und vor allem Netflix völlig aus. Also ich hatte zunehmend ein schlechtes Gewissen dabei, dass ich nicht mehr glaubwürdig über Fernsehen schreiben kann, wenn ich es selbst nie gucke. Und dann kam hinzu, dass im Internet die digitalen Innovationen, da tat sich immer mehr. Und ich fand immer schon spannender, über das Neue zu berichten, über dort, wo Chancen liegen, wo wirklich in die Zukunft gedacht, konzipiert wird, wo Leute etwas machen mit Leidenschaft, die auch Unternehmer sind. Das fand ich zunehmend spannender. Also um es zu versinnbildlichen, ich habe lieber beruflich mit Hoodie-Trägern als mit Krawattenträgern zu tun. Oder lieber junge Unternehmer als Gremien-Gremlins.
Und wie du dann auch dich sozusagen auf deine neuen Geschäftsbereiche eingestellt hast, die du ja schon gerade angedeutet hast, das klären wir dann gleich noch hier bei uns, denn mit Ulrike Langer reden wir heute Abend hier bei Was mit Medien bei D-Radio Wissen. Weg vom mühsamen Zeilengeld mit Hilfe eines Blogs hin zu ganz lukrativen Aufträgen. Das ist, glaube ich, so die ganze Geschichte in einem Tweet verpackt, Ulrike. Ich weiß nicht so genau, ob das genauso korrekt ist, aber ein bisschen überspitzt kann man das schon so sagen, oder?
Ja, überspitzt stimmt das so. Also es gab zwei Dinge. Ich hatte zunehmend weniger Lust, für Zeitungen zu schreiben. Zum einen, weil sie ja nun mal mit Zeilengeld furchtbar schlecht zahlen. Das hat bei mir jahrelang sehr gut funktioniert über eine Mehrfachverwertungskette. Ich war da wirklich gnadenlos. Also in meinen besten Jahren, so 95, 96, 97, da lief das wunderbar. Allerdings waren die Zeitungen noch nicht im Internet, beziehungsweise wenn, hatten sie da nur so eine Pseudopräsenz. Da hat es ihnen nichts ausgemacht, wenn eine Tageszeitung, eine Regionalzeitung eine Verbreitung im Rheinland hat, dass eine andere in Stuttgart oder in Oberbayern den gleichen Text hat. Also in der Spitze, ich glaube, mein Beitrag über 25 Jahre Sendung mit der Maus, den habe ich, glaube ich, 16 oder 17 Mal verkauft.
Und hast dir wahrscheinlich dabei heimlich einen ins Fäustchen gelacht.
Ja, ich fand das grandios. Also mir hat das immer Spaß gemacht, diese Vermarktungsseite. Das habe ich nie als ein lästiges Übel angesehen. Und deshalb war es eigentlich auch nur konsequent zu sagen, okay, dieses Modell funktioniert nicht mehr, ich mache jetzt was anderes.
Und wie bist du denn auf die Blogs gekommen?
Das habe ich eigentlich zwei Leuten zu verdanken. Einmal Stefan Niggemeier, dessen Satz, Journalisten sollten bloggen, habe ich allerdings erst einmal 3 Jahre lang in meinem Kopf herumgehen lassen und immer gedacht, wenn ich das mache, das ist bestimmt extrem zeitaufwendig. So ist es auch, sogar noch viel mehr, als ich dachte. Ganz konkret aber habe ich das eigentlich Mike Schnurr zu verdanken. Der war damals Pressesprecher des Videoportals Sevenload. Und dem erzählte ich das zufällig bei einem Telefonat, in dem es um was ganz anderes ging. Sagte, ja, ich würde ja gern bloggen, aber. Und er sagte mir, hast du jetzt 2 Stunden Zeit, leg dir ein WordPress.blog zu und schreib über das Erstbeste, was dir in den Sinn kommt. Und das habe ich gemacht. Und das war der 27. November 2008.
Und zwei Tage später. Was ist dir als erstes Thema in den Sinn gekommen?
Ich habe mich aufgeregt über eine Studie. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Es war jedenfalls eine Studie, wo ein typischer Fall, wo eine Statistik vollkommen falsch gelesen wird. Und so habe ich anfangs auch gebloggt, mehrere Monate lang. Ich dachte immer, da kommen dann so Schnipsel rein von Dingen, die mir im Kopf rumgehen. Das, was mir kein Redakteur abkauft, wo ich aber trotzdem drüber schreiben will. Und dementsprechend wenig inhaltlichen Fokus hatte das Blog auch anfangs.
Irgendwann bist du dann umgezogen ja auf medialdigital.de. Das war dann, glaube ich, erstmal auch noch Resteverwertung in Anführungszeichen, oder hast du dann irgendwann gemerkt, ich möchte da gerne ein bisschen auch mehr rausholen und stell da lieber andere Sachen rein, weil ich zum Beispiel merke, es ist total spannend, wie die Leute auf die Inhalte reagieren.
Also da hat mich natürlich schon beeinflusst, was interessiert die Leute, und das kann ich auch Leuten, Journalisten, die neu bloggen oder auch anderen bloggen, nur raten, macht euch Gedanken darüber, worum soll es eigentlich gehen in eurem Blog. Also eine gewisse Anfangsphase rumprobieren, Trial and Error ist gut, aber Blogs, von denen man weiß, wofür sie stehen, sind einfach erfolgreicher. Und so nach einem halben Jahr ungefähr hatte ich es raus, und nach einem halben Jahr hatte ich dann die eigene Domain, und gab es auch ein professionelleres Design. Ich habe zu dem Zeitpunkt erheblich mehr gebloggt als momentan, muss ich sagen. Also ich benutze da gerne diese Metapher von Säen und Ernten. Es gibt eine Säphase, wo man sehr, sehr viel Zeit ins Bloggen reinsteckt und bekommt erst sehr wenig zurück. Und wenn man Glück hat, dreht sich das irgendwann. Bei mir hat es sich schon vor geraumer Zeit gedreht, und ich habe also wahnsinnig viel zu tun, auch ohne, dass ich viel blogge. Es beruht alles trotzdem auf dem Blog. Also es war so eine Initialzündung. Irgendwann muss man da natürlich auch wieder säen. Aber ich kann sagen, dass also der Durchbruch kam nach einem halben Jahr. Ich war als Speakerin eingeladen bei einer Konferenz über Journalismus bei der Deutschen Welle. Und habe 10 Thesen zur Journalismusinnovation formuliert. eigentlich auf Englisch und dachte, naja gut, wenn ich schon kein Honorar bekomme als Speakerin und sie wollen auch noch ein 5-seitiges Thesenpapier von mir, dann stelle ich das aber auch auf meinen Blog. Und das wurde herumgereicht und hatte also innerhalb von ein paar Stunden schon ein paar tausend Aufrufe. Und das in der Blogstatistik war das also die einsame Spitze. Und dann habe ich es ganz schnell noch auf Deutsch übersetzt und veröffentlicht. Und naja, danach war das Blog schlagartig bekannt.
Ist das eigentlich dann auch ab dem Moment auch ein gewisser, ich sag mal, Erwartungsdruck, den man dann an sich auch selbst setzt, weil man weiß, jetzt muss ich quasi dieses Level und dieses Qualitätsniveau auch halten?
Ja, also für mich ist das Blog schon eigentlich das personifizierte schlechte Gewissen, immer wenn ich wenig Zeit habe, weil ich mache es total gerne. Es ist allerdings unter dem wirtschaftlichen Druck auch natürlich das, was finanziell hinten runterfällt, denn ein gut bezahlter Auftrag mit einer knappen Deadline ist dann am Ende doch immer das, was vorgeht. Also dazu bin ich doch noch zu sehr klassische Journalistin, als dass ich strategisch, unternehmerisch denke, dass ich etwas konzipiere, was vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr Früchte bringt oder vielleicht auch nicht. Das mache ich immer dann, wenn in Lehrphasen. Ne? Aber ich habe keine Lehrphasen, das ist das Problem.
das Interessante ist, als du dann losgelegt hast zu bloggen, das Ganze ist ja, was dann kommt, war ja auch ungeplant, oder? Man kann sich das gar nicht jetzt so sagen oder ausrechnen, jetzt blogge ich hier und in 3 Monaten gibt es dann den ersten großen Beitrag und in 6 Monaten kommen die ersten Aufträge rein. Das kann man doch nicht genau wissen, was dann passiert, oder?
Nein. Und vor allem konnte man es 2008 noch nicht wissen. Und das gilt erst recht fürs Twittern. Also da habe ich die ersten Schritte auch völlig alleine gemacht. Und es gab auch noch keine Twitter-Seminare, so wie ich sie mittlerweile ja seit Jahren gebe bei Journalisten. Das hat Vor- und Nachteile. Also man macht viele Fehler und tastet sich selbst hervor. Erstaunlicherweise mit einem Blogstart im Jahr 2008 und einem Twitter-Start im Jahr 2008, da gilt man in Deutschland ja als Pionierin. Das heißt aber auch, den Pionieren wird mehr verziehen. Das war schon unstrategisch. Aber erstaunlicherweise habe ich mittlerweile von vielen gehört, also von vielen Bloganfängern, dass es so ein halbes Jahr dauert, bis man merkt, da tut sich was. Also ein halbes Jahr sollte sich jeder geben, mit wirklich viel Zeit und viel Anstrengung reinstecken. Und dann kann man sehen, bringt's das? Hat das irgendeinen Ertrag? Vor allem macht mir das selber auch Spaß. Kann ich weiterhin die Zeit dafür übrigen und werde ich mit Leidenschaft dabei bleiben? Also der Erfolg stellt sich sicherlich nicht nach 3 Wochen ein.
Wenn du sagst oder fragst, bringt es irgendeinen Ertrag? Wie würdest du den Ertrag eines Blogs messen? Kann man das überhaupt pauschal sagen oder muss das jeder für sich am Ende selbst definieren?
Das muss jeder für sich selbst definieren. Also viele machen es ja allein um des Spaßes willen. Vielen ist es wichtig, oder nicht so vielen, aber anderen ist es wichtig, dass das Blog sich aus sich heraus monetarisiert. Also ich würde Journalisten immer sagen, die Chance, dass ihr euer Blog für euch selbst als eine Marketingmaßnahme betreibt und als die beste Marketingmaßnahme, die ihr haben könnt, weil das eure digitale Heimat ist und ihr könnt dort machen, was ihr wollt. Also die Chance, dass das gelingt, die ist am größten. Die Chance, dass ihr von euren Blogerträgen alleine oder hauptsächlich werdet leben können, die ist sehr gering.
Wenn du dir jetzt mal anschaust, was dann so für Anfragen, für Aufträge kamen, wie hat sich das verändert? Wie sahen oder sehen die jetzt aus?
Fokussierter. Ich stehe ja nun mittlerweile für ein enges Themenfeld, Journalismus, Innovation, auch nur digital. Also wenn irgendwo eine neue gedruckte Zeitschrift gegründet wird, interessiert mich das schon sehr wenig. Und die Anfragen, die ich bekomme von Auftraggebern, also ich schreibe ja nach wie vor für Print, das ist ja nicht abgestellt, nur die Printmedien sind jetzt Fachzeitschriften. Die Fragen schon sehr fokussiert für journalistische Innovationen, die in der Regel ihren Ursprung in den USA haben, also Unternehmerjournalismus, hyperlokale Themen, Journalismus auf mobilen Plattformen, kartenbasierter Journalismus, also alles wirklich sehr spezielle Themen, wo in der Regel von mir erwartet wird, dass ich aufzeige, was in den USA passiert, was hier die Innovatoren sind und dann natürlich den Bogen spanne, inwieweit ist das für die deutschsprachigen Märkte relevant. Ich mache auch viel für Schweizer und österreichische Auftraggeber und insofern rede ich auch gerne von den deutschsprachigen Märkten dann. Es geht nicht immer nur um Deutschland. Aber das ist dieser Blick über den Atlantik, der von mir erwartet wird. Und da bin ich sehr froh drum. Also ich habe das, als ich in die USA gegangen bin, gar nicht so breit gestreut. Das liest man in allen Handbüchern für auslandsfreie Auslandskorrespondenten zumal. Ein Jahr Vorbereitungszeit, überall bereittreten, dass man also ins Ausland geht und nur mit einem prall gefüllten Auftragsbeutel. Das habe ich alles gar nicht gemacht. Das hat sich von selber rumgesprochen, dass ich jetzt in den USA bin. Und das läuft gut.
Aber dieses Prinzip, sich übers Blog eine Community aufbauen, da sagen ja viele immer gerne, ja, wenn man auch den Fachbereich Medien hat, dann und vor allen Dingen digitale Medien, dann ist das ja auch einfach. Aber siehst du das auch in anderen Bereichen, dass das dort auch funktioniert, dieses Prinzip?
Es ist vielleicht einfacher, aber in anderer Hinsicht auch schwerer. Also es ist größtenteils eine faule Ausrede zu sagen, das klappt ja nur bei Medienjournalisten. Also es klappt auch bei Bloggern, die sich auf andere Themen verspezialisiert haben. Sei es Jura, sei es Medizin oder Sport oder Verteidigung. Also Jens Weinreich ist Sportblogger, der ist einer der bekanntesten journalistischen Blogger überhaupt im deutschsprachigen Raum. Er macht nichts was mit Medien.
Wie ist das denn eigentlich? Für Journalisten typisch ist ja im Grunde, dass man in der Regel als, ich sag mal, normaler dann Leser, User, Rezipient, wie auch immer, immer nur den Output sieht. Wie wichtig ist eigentlich in deiner Arbeit, gerade wenn du über Innovationen und Veränderungen schreibst, die vielleicht noch in einer gewissen Zukunft liegen. Wie wichtig ist eigentlich, sag ich mal, der Input-Part? Wie schaffst du das auch tatsächlich so viel mitzubekommen und vielleicht anderen, deinen Lesern immer noch gedanklich einen Schritt voraus zu sein?
Ich bin stundenlang im Netz, jeden Tag. Also das ist schon meine größte Informationsquelle. Verfolge andere Blogs, verfolge Twitter. Ich rede natürlich auch mit den wichtigen Innovatoren hier. Ich bin auf Konferenzen, ich knüpfe vor Ort Kontakte. Ich bin jetzt nächste Woche mit 20 deutschen Chefredakteuren auf einer Neuauflage der Cruiser-Tour. Das ist die von Annette Mills, der Chefredakteurin des Medium-Magazin, die gegründete Chefrunde, wo also Chefredakteure sich seit mehreren Jahren in Deutschland zu einer losen Runde treffen und sich gegenseitig inspirieren und informieren. Das Ganze gibt es nun auch für die USA und das sind Innovationstouren. Ich bin jetzt zum zweiten Mal dabei. Und wir haben also für New York für 3,5 Tage ein geballtes, intensives Programm auf die Beine gestellt. Und sowas ist für mich persönlich natürlich auch wiederum klasse, um Kontakte zu knüpfen und zu intensivieren. Und das Schöne ist, dass für die USA auch sehr wichtige ist, man muss hier sehr oft vorgestellt werden. Also so locker wie die Amerikaner sind, aber im Berufsleben läuft es anders. Wenn man dort einfach nur blind E-Mails verschickt und sich vorstellt, das interessiert keinen. Und wenn man dann auch noch sagt, dass das Ganze für Deutschland ist und nicht in den USA erscheinen wird oder dass es sich um deutsche Besucher handelt, dann hat man es nochmal eine Spur schwerer. Das heißt, wenn man aber erstmal ein anfängliches Netzwerk geknüpft hat, dann wird man weitergereicht. Man hat dann Fürsprecher und das kann dann doch manche Tür öffnen.
Und im Umkehrschluss, den Kontakt zu den von dir als deutsche Märkten bezeichnete Regionen hältst du auch übers Netz, primär wahrscheinlich.
Ja, übers Netz, über E-Mail, über Twitter, über Skype, über Google Hangout, wenig über Telefon und natürlich auch viel über asynchrone Medien, weil zwischen Deutschland und der US-Westküste liegen 9 Stunden Zeitunterschied.
Wenn du heute noch mal an der Stelle stehen würdest und meinetwegen irgendwo einen Aushilfsjob in einem Archiv hast und dann die Chance hast, in den Journalismus zu wechseln, würdest du es wieder machen?
Auf jeden Fall. Also ich bereue, habe noch nie bereut, Journalistin zu sein. Der Beruf hat sich in meinen mittlerweile über 20 Jahren Berufsleben enorm gewandelt. Ich muss allerdings sagen, ich finde es noch nie so spannend. Es war noch nie so spannend wie heute. Und ich sehe auch heute noch große Chancen für junge Journalisten. Es ist nicht so, als ob die besten Jobs vergeben sind und als ob die Gnade der späten Geburt dazu führt, dass die goldenen Zeiten vorbei sind und man einfach nur Pech gehabt hat. Der Einstieg ist inzwischen sicherlich anders. Und jungen Journalisten würde ich raten, auf jeden Fall nicht aufgeben, wenn man kein Praktikum bekommt, sondern man hat mehr denn je die Chance zu zeigen, dass man es drauf hat. Man kann einfach eine eigene Plattform im Netz starten. Macht euer eigenes Ding, macht euer Blog. Das ist erheblich wichtiger, als Zeugnisse oder Empfehlungsschreiben zu haben. Beweisen, dass man was kann. Und die Produktionsmittel, die hat heute jeder. Das war damals anders.
Wunderst du dich manchmal, dass es heute ja junge Journalisten gibt oder junge Menschen, die vielleicht sogar noch einen Schritt davor stehen, die dann doch immer noch so ein Ziel wie die Festanstellung im Zeitungsverlag oder beim Fernsehen vor Augen haben und, ich sag mal, das freie Arbeiten, vielleicht ausgehend von einem eigenen Blog, immer noch so ein bisschen als Notlösung empfinden?
Ja, also die Erfahrung, dass junge Journalisten so denken, mache ich sehr oft. Ich gebe ja viele Kurse auch in Deutschland, Journalistenausbildung, Weiterbildungsseminare als Gastdozentin. Es sind oft die ganz jungen Studenten, die so denken. Und ich glaube, da ist es zum Teil mangelnde Berufserfahrung. Die mit 30er, mit 40er, die den Wandel schon in ihrer aktiven Berufszeit mitbekommen haben, die wissen, dass es so, wie sie eingestiegen sind in den Journalismus, nicht weitergehen wird bis zu ihrer Rentenzeit. Die ganz Jungen wissen das oft noch nicht. Es liegt aber auch natürlich daran, wie sie Journalismus im Laufe ihres Studiums vermittelt bekommen haben. Und denen versuche ich wirklich auf den Weg zu geben. Es ist ja schön, wenn ihr davon träumt, die Seite 3 in der Süddeutschen zu füllen. Es ist nur nicht sehr wahrscheinlich. Also überlegt euch einen Plan B. Und wenn ihr den Plan B verfolgt und dort auch Zeit reinsteckt und es nicht als Notlösung nur ansieht, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass dieser Plan B irgendwann zu eurem Plan A wird. Und das wird dann euer Glücksfall sein.
Ich habe heute Abend was ganz Interessantes über dich, Ulrike, gelernt, nämlich, dass im Prinzip so dieser Unternehmerjournalismus in Anführungszeichen, dass der schon dich dein Leben lang begleitet hat, nur dass es halt damals auch darum geht, okay, welchen ganzen Zeitungen kann ich in anderen Verbreitungsgebieten noch meine Texte mit anbieten. Das heißt, dass das schon so eine zusätzliche, neben der handwerklichen Arbeit in Sachen Texte schreiben, Geschichten finden, aufbereiten, auch noch das, ich will jetzt sagen Skill, wie sagt man, die Fähigkeit wichtig ist, halt auch den Geschäftsbetrieb irgendwie mitzudenken. Und das zieht sich ja so wie so ein bisschen durch einen roten Faden. Ist das, glaube ich, so ein Problem, was vielleicht von einigen nicht bedacht wird, dass man halt auch ja auch unternehmerisch tätig sein muss?
Ja, das geht ganz vielen freien Journalisten so. Also und das ist sicherlich der rote Faden, das hast du schön gesagt. Also dieses Unternehmerische, das lag mir schon als Kind. Ich habe schon mit 10 oder 11 Jahren in der Nachbarschaft Sachen eingesammelt, die ich dann auf dem Flohmarkt verkauft habe. Sowas hat mir erheblich mehr Spaß gemacht, als für Stundenlohn Jobs zu haben. Später im Studium dann auch. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich freie Journalistin sein sollte, ohne die wirtschaftliche Ader mit zu bedenken, weil ich bin doch schließlich Unternehmerin. Und auch das versuche ich in Kursen zu vermitteln. Ich habe einmal mit dem Journalistenverband Freischreiber im Jahr 2010 einen Kongress mitorganisiert. Der fand im September 2010 in Hamburg statt, mit dem schönen Titel Mach's dir doch selbst. Und einer der Kurse, die wir konzipiert haben, der ein Riesenrenner war, da war ich zuerst total dagegen, das überhaupt anzubieten. Dieser Workshop hieß Ich will doch nur schreiben. Und ich dachte, nein, nein, das setzt genau wieder die falschen Signale. Wer frei arbeitet, kann eben nicht nur schreiben, sondern muss auch das Vermarkten mitdenken. Und dass dieser Workshop so voll war, also da ging es dann darum, wie lagere ich denn was aus, damit ich mich auf die journalistische Arbeiten konzentrieren kann, hat natürlich seine Berechtigung. Also wer nicht seine Steuererklärung selbst machen will, wer nicht seine Reisen selbst organisieren will, all diese Dinge, die nicht recherchieren, schreiben sind, der muss halt wissen, wie er es sonst organisiert. Okay, kann man so machen. Aber generell merke ich das auch in Workshops, die ich selbst gebe, immer wieder, dass dieser Widerstand, und der ist bei Frauen größer als bei Männern, schon beim Griff zum Telefonhörer, damals Telefonhörer, heute mittlerweile immer mehr E-Mail als favorisierte Form der ersten Kontaktaufnahme. Mir fällt das aber schwer. Das klingt wie Betteln. Ich mag mich nicht anpreisen. Also da verwende ich in Workshops viel Zeit darauf zu argumentieren, dass das wichtig ist und dass man sich die Scheu davor auch abtrainieren muss.
Wenn man sich entscheidet, frei zu arbeiten, wie wichtig ist jetzt neben diesem Unternehmergeist aber auch noch, dass man tatsächlich ein Thema oder einen Themenbereich hat, für das man wirklich brennt?
Extrem wichtig. Also ich glaube, ohne das geht es gar nicht. Man arbeitet als freier Journalist, als freie Journalistin in der Regel mehr als Festangestellte. Also ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so wahr ist, weil Festangestellte müssen mit den ausgedünnten Redaktionen, die müssen schon auch ziemlich reinklotzen, mehr als früher. Aber das war jahrelang eine Wahrheit. Und eigentlich schafft man das nur, wenn man nicht so genau merkt, ob man nun gerade arbeitet oder fürs Vergnügen etwas macht. Also ich kann das zum Beispiel nicht trennen. Ich werd oft gefragt, wie viel Zeit verbringst du denn jetzt beruflich im Netz? Das weiß ich nicht, weil die Grenze zwischen beruflich und privat fließend ist. Ich kann auch beim völlig ziellosen Surfen etwas finden, was ich dann erst einmal in meinen digitalen Bookmarks abspeichere. Und irgendwann ist es ein Mosaikstein, was ich einbauen kann in eine Recherche. Oder ich werde gefragt, wie viel muss ich denn twittern? Wie viele Stunden am Tag muss ich denn twittern? Dann muss man erstens gar nicht. Und außer es gibt kein Mindestmaß. Und für mich ist Twittern eine Kommunikationsform, wo ich nicht drüber nachdenke, wie viele Stunden ich denn damit verbringe. Und dieses Fließende, diese Leichtigkeit, nicht immer zu überlegen, arbeite ich gerade oder sitze ich hier zum Vergnügen, das gelingt einem viel, viel mehr, wenn man sich für ein Thema leidenschaftlich interessiert. Und auch nur dann, glaube ich, gelingt einem etwas anderes sehr Wichtiges, nämlich kontinuierliche Weiterbildung. Also zur Spezialisierung gehört man ja auch, dass man über ein Thema besser informiert ist und schneller, früher informiert ist als andere. Man muss also immer am Ball bleiben.
Das war jetzt eigentlich nicht eine Stunde was mit Medien, sondern eine Stunde Leidenschaft, Herr Pähler, oder?
Auf jeden Fall.
Ulrike, wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns eine Stunde mit hinter die Kulissen deiner Arbeit genommen hast. Wer neugierig geworden ist, auf medialdigital.de bist du mit deinem Blog zu finden oder natürlich auch auf Twitter. Und zwar Ulrike Langer ist da dein Benutzername. Herzlichen Dank, Ulrike, und schöne Grüße in die USA.
Danke, hat Spaß gemacht.
Herr Pähler.
Ja, Daniel.
Nächste Woche dann wir wieder ohne Skype und wieder beide leibhaftig im Studio, oder?
Ach, das ist auch schön, auf jeden Fall. So und, machen wir es.
Und dann natürlich auch wieder live. Wir wünschen euch einen schönen Abend, mit Ulrike in Seattle zugeschaltet natürlich und nach dem Fußballspiel einen versöhnlichen Deutschland-USA-Abend. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.